NDR Info. Forum am Sonntag.
Reformation 500. Geteilter Himmel, geteiltes Land. Das Ende der Einheit. Eine Sendung von Matthias Morgenroth.
Wisse, auf dich kommt's an. Sage nicht, auf dich kommt's gar nicht an. Und schau, wo es auf dich ankommt und was du da tun kannst.
Für mich war eigentlich die Frage, als Historiker, der ich bin, nicht als Theologe, was hat uns das Ganze eigentlich gebracht? Also diese Reformation oder die Reformationen, wenn wir über Luther hinausschauen, wir haben ja auch noch Calvin und Zwingli und andere Reformatoren in Europa. Für die Deutschen ist es ein furchtbares Erbe. Man muss es sehen, es ist keine Schuldzuschreibung weder an Rom noch an Martin Luther. Aber dieses Ringen, welcher Gott nun der wahre ist, hat ein unglaubliches Elend über die Deutschen gebracht.
Für mich ist das Entscheidende die weltanschauliche Differenzierung Europas. Jedenfalls ist das eine Entwicklung, die sich aus der Reformation heraus ergeben hat, hinter der wir schlicht und einfach nicht wieder zurück können.
Martin Luther. Nichts Genaues weiß man nicht. Haben sie ihn mundtot gemacht, entführt, ermordet? Doch er schreibt, wie ein Wütender, Getriebener, arbeitet in irrer Geschwindigkeit. Er muss am Leben sein. Irgendwo versteckt.
1521 ist das Schicksalsjahr der Reformation. Seit der Augustinermönch und Universitätslehrer in Wittenberg 1517 seine berüchtigten 95 Thesen ans Tor der Schlosskirche geschlagen hat, ans schwarze Brett der Universität, hat er den vielen eine Stimme gegeben, die nach Reformen schreien. Eine andere Kirche muss her. Schluss damit, mit Höllenangst und Schrecken den Menschen Geld abzupressen.
Nach Luthers Thesen über den Ablassstreit kann man sich bei Gott von seinen Sünden mit Geld freikaufen, das man der Kirche zahlt? Folgen 3 Jahre der öffentlichen Diskussion, in denen sich Luther freischreibt, zu den wichtigen reformatorischen Leitlinien findet. 1520 dann die großen Schriften. So schnell entstehen sie, dass die Buchdrucker in Wittenberg nicht nachkommen.
Was er schreibt, ist: Nur das, was in der Bibel steht, zählt. Nur dein Glaube zählt vor Gott, nicht das Geld, das du der Kirche gibst. Was er schreibt ist, die Kirche Jesu Christi ist in Gefangenschaft geraten und wer sie gefangen hält, das ist der Papst, als Repräsentant eines ausgeklügelten Machtsystems von Dogmen und Ritualen.
Im Herbst 1520 dann die endgültige Verurteilung aus Rom, die Bannbulle des Papstes. Leo X. erklärt Luther zum Ketzer. Doch längst ist Luther ein Medienstar, ein deutscher Held. Eine Hoffnung vieler. Luther verbrennt das römische Schreiben öffentlich in Wittenberg. Rom hat ihn und die politische Konstellation im Deutschen Reich unterschätzt.
1521 im Frühjahr der Reichstag in Worms. Luther setzt jetzt darauf, den deutschen Kaiser zu überzeugen, den 21-jährigen Karl V., den mächtigsten Herrscher der Christenheit, ein Habsburger, dessen Reich von Spanien bis nach Österreich reicht. Luther wird vor dem Reichstag angehört. Doch da er sich einmal mehr weigert zu widerrufen, kommt zum päpstlichen Bann jetzt die Reichsacht. Der Kaiser erklärt den Ketzer für vogelfrei. Jeder darf den Augustinermönch töten. Auf dem Heimweg vom Reichstag in Worms lässt ihn sein eigener Kurfürst, Friedrich der Weise von Sachsen, zum Schein entführen. Wohin, weiß niemand. Und Fahndungsfotos gab es ja noch nicht.
Das Schicksalsjahr der Reformation. Luther, vogelfrei, inkognito als Junker Jörg auf der Wartburg, schreibt und schreibt, der Totgesagte. Unaufhaltsam schreibt er neue Wahrheiten den Leuten in die Köpfe. Und während anderswo die Mönche und Nonnen schon aus den Klöstern austreten, Heiligenbilder und Reliquien herausgerissen werden, der Gottesdienst auf Deutsch, verständlich für jedermann, eingeführt wird, gibt er den Leuten die Sprache, die ihnen lange verwehrt war, das Wort, das Wort Gottes genannt wird, die Bibel, auf Deutsch.
Wenn wir irgendwas von ihm hervorheben sollen, dann dies, dass er die Sprache, die deutsche Sprache, in ihrem unglaublichen Reichtum wortwörtlich zur Sprache gebracht hat.
Martin Luther, einer, der den Menschen Worte gegeben hat, Sprache, der sie religiös sprachfähig gemacht hat, sagt der Theologe Friedrich Schorlemmer, und das wirkt bis heute.
Er hat mit seiner Bibelübersetzung Menschen geholfen, ihr Leben zu verstehen und in eine ermutigte Kommunikation mit Gott zu treten. Etwa in der Übersetzung, der Luther das Vaterunser übersetzt hat, ist auch unübertreffbar. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, ganz einfach, einfach, dein Wille geschehe. Und so weiter. Wie im Himmel, so auf Erden. Oh. Und dann fängt er an, unser tägliches Brot gib uns heute. Er sagt nicht, und dass wir jeden Tag genug zu essen haben. Nein, unser täglich Brot gib uns heute. So, das ist großartig bei Luther und das kann glücklich machen.
Friedrich Schorlemmer ist in gewisser Weise einer von Martin Luthers Nachfolgern. Er war jahrelang als Dozent und Prediger in Wittenberg tätig. Schon zu DDR-Zeiten. Schon 1983, als es galt, Luthers 500. Geburtstag zu feiern.
Wir haben bei Luther entdeckt, der sprach von Reform. Der sprach schon von Perestroika, bevor es das Wort gab. Und wir wollten auch eine Veränderung im Lande. So. Und wir haben das herausgeharkt, was nicht mehr brauchbar ist. Er sagt, das ist zeitbedingt, da sind wir drüber hinweg. Für manches müssen wir uns noch schämen und so und anderes, aber das ist doch einfach großartig. Also zum Beispiel, man soll der Obrigkeit immer die Wahrheit sagen, zwar ganz direkt. Auch den hohen Herren, ja, das ist schwer. Und nicht Angst haben, der Leib könne Schaden nehmen oder der Brotkorb könne höher gehängt werden. Also nein, du musst die Wahrheit sagen. Aber, sagt er, nicht mit Gewalt. Und das war eine Sache, das wussten wir damals nicht, 83, dass das für 1989 so wichtig war.
Damals in Wittenberg, im geteilten Deutschland, in der Ost-West geteilten Welt, hat Martin Luther den Unterdrückten aufs Neue Worte geschenkt, hat auch sie befähigt, Gebete zu finden und Ich zu sagen.
Auf den Einzelnen kommt es schon an. Wisse, auf dich kommt es an. Sage nicht, auf dich kommt es gar nicht an. Und schau, wo es auf dich ankommt und was du da tun kannst. Und folge deinem Gewissen. Und nicht irgendwelchen Vorschriften von anderen. Schau in die Heilige Schrift, schau in die Wirklichkeit, schau in dein Herz und dann bild dir eine Meinung.
Die religiösen und die politischen Folgen des Schicksalsjahres 1521 sind radikal. Wenn jeder zählt, wenn jeder Ich sagen darf, bricht die mittelalterliche Ständegesellschaft auseinander. Die Bauern erheben sich gegen die Fürsten und Klöster, plündern und brandschatzen und wollen die Gerechtigkeit endlich diesseits des Himmels. Die Gerechtigkeit und den Segen, von denen die Bibel spricht. Sie werden blutig niedergeschlagen. Die Bürger in den Städten organisieren ihr Zusammenleben und die kirchlichen Ordnungen neu. Ein Gutteil der deutschen Fürsten verbündet sich gegen den romtreuen Kaiser. Aufbruch in eine neue Zeit, die Neuzeit.
Günter Schurath, ich bin der Burghauptmann der Wartburg, das ist ein Synonym für Direktor. Wir sagen nicht ganz ohne Stolz, wir sind die meistbesuchte Luther-Gedenkstätte weltweit mit 350.000 Besuchern im Jahr.
Auf der Wartburg, hoch über Eisenach, mit Blick in den Thüringer Wald. Hier hat sich nicht nur die europäische Religionsgeschichte entschieden, sondern hier verdichtet sich auch die deutsche Geschichte insgesamt, sagt der Burghauptmann, Nachfolger jenes Burghauptmanns Hans von Berlepsch, der 1521 bis 22 Martin Luther unter dem Decknamen Junker Jörg beherbergt hat. Auch die Wartburg ist geteilt, sagt Günter Schurath. Sie ist zum einen Pilgerstätte für Katholiken. Auf der einen Seite wird die heilige Elisabeth von Thüringen verehrt. Und auf der Vorburg sind die Restaurierungsarbeiten in der Lutherstube pünktlich zum großen Jubiläum abgeschlossen.
Es hat immer eine Lutherverehrung gegeben hier. Wir haben hier verschiedene Gebäudeteile, die Luthers Namen tragen. Eine Lutherlaube, einen Luthergang gibt es hier.
Auf der Wartburg ist im Jubiläumsjahr der Reformation die nationale Sonderausstellung Luther und die Deutschen zu sehen. An zentraler Stelle steht auch ein Nachbau der Gutenberg-Presse. Denn die Reformation war ein Medienereignis. Ohne Buchdruck keine Reformation. Jutta Kraus ist Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung auf der Wartburg.
Es gibt unheimlich viele Druckschriften, also Flugschriften in dieser Zeit. Und Luther hatte ja gesagt, jeder ist eigentlich selber Priester. Er ist getauft und er kann sich demnach auch zu seinem Glauben äußern. Und das ist nicht mehr das Privileg des Priesters oder der Kirche, sondern eine Glaubenssache ist eben frei. Und darüber kann ich auch reden, auch öffentlich reden und schreiben, wenn man es denn konnte. Da staunt man ein bisschen, weil um 1500 schätzt man so 12 Millionen Einwohner in Deutschland, von denen ungefähr 1% lesen konnte. Da lagen natürlich die Unterschiede zwischen Stadt und Land sehr hoch. In der Stadt nimmt man bei den Männern an, so ungefähr 30% eventuell. Also es konnte durchaus nicht jeder lesen, aber es war Usus vorzulesen, zu verlesen auf der Straße, auf dem Markt, in Wirtshäusern, zu Hause auch. Der Vater las den Kindern und dem Gesinde und natürlich der dummen Frau vor.
Deutschland ist zur Reformationszeit auch der erste internationale Kampfplatz für Wortgefechte. Nicht nur die Gelehrten, alle haben mitgestritten. Und die Familie, nicht das Kloster, ist nach der Idee der Reformatoren ab jetzt der Ort, an dem Glaube diskutiert und weitergegeben werden soll. Das verändert das, was Frömmigkeit und Bildung genannt wird, radikal.
Als Martin Luther 1546 im Alter von 62 Jahren stirbt, ist klar, es gibt kein Zurück mehr zu der einen Kirche. Nicht nur der Himmel, das ganze Land ist gespalten.
Als Luther 1546 stirbt, holen der Kaiser und die römisch Gesinnten zu einem Gegenschlag aus und scheinen zunächst militärisch Fakten zu schaffen.
Ein verheerender Kriegszug mit Söldnerheeren und blutigen Schlachten. Am Ende gewinnt der mittlerweile alt gewordene Kaiser Karl V. zwar den Krieg, nicht aber mehr die Einheit. Er nimmt zwar Wittenberg ein und begegnet sozusagen zum zweiten Mal seinem Widersacher Luther an dessen Grab, aber er kann den neuen Glauben mit militärischen Mitteln nicht bannen. Im Gegenteil, trotz der Niederlage blieb die Mehrheit der Deutschen der Reformation treu. Im zersplitterten Deutschen Reich aus lauter Kleinstaaten gab es zu viele Einzelinteressen der Reichsstände, die ebenfalls gelernt hatten, ich zu sagen.
1555 ist das Schicksalsjahr des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Nachdem keine Partei die Macht für sich erobern konnte, beschließen die Reichsstände, also alle, die was zu sagen haben, in Augsburg, die religiöse Wahrheitsfrage bleibt künftig politisch ausgeklammert. Der jeweilige Landesherr, jede freie Reichsstadt, bestimmt die Konfession der Untertanen oder Bürger. Cuius regio, eius religio. Wessen Gebiet, dessen Konfession.
Eine Formel, die allerdings noch so viel Deutungsspielraum mitbrachte, dass sie gut 100 Jahre später, am Ende des Dreißigjährigen Kriegs, im Westfälischen Frieden noch einmal deutlich präzisiert werden musste. Erst dann, 1648, bekam der Einzelne das Recht auf freie Religionsausübung, zumindest im Privaten. Vorher hatte man diejenigen, die auf ihrem anderen Glauben beharrten, schlichtweg vertrieben.
Denn dem Kampf mit Worten folgten Mord und Totschlag, der Dreißigjährige Krieg und dazu der Schwarze Tod, die Pest.
Für mich ist das Entscheidende die weltanschauliche Differenzierung Europas. Die katholische Kirche kann just das ganz schwer akzeptieren.
Heinz Schilling, Berliner Historiker und Lutherbiograf, sagt, die zentrale politische und religiöse Folge der Reformation ist die Pluralität. Eine Pluralität, die freilich erst nach und nach erlernt werden musste. war doch das Mittelalter noch der Meinung, es gebe den einen Himmel, der alles zu umfassen vermag. Das ist seit Luther Geschichte.
Es gilt nicht nur für Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das wird von einer ungeheuer fähigen PR-Agentur in Wittenberg sofort herausgestellt. Und darüber hat man 500 Jahre vergessen, dass da auch ein zweiter großer Mann sitzt in Worms, für den auch gilt, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Er müsste eigentlich sagen, ich sitze hier, ich kann nicht anders. Das war nämlich der Kaiser. Der Kaiser hat unmittelbar, also Karl V., ein relativ junger Mann, Luther war da keineswegs mehr so ein junger Mann, wie er auch immer dargestellt wird. Der Kaiser hat abends sich hingesetzt und hat ein eigenes Bekenntnis formuliert. Und für ihn gilt in derselben Weise, hier stehe ich, ich kann nicht anders, wie es für den Luther gegolten hat. Und auch das müssen wir heute realisieren. Sozusagen die Gleichrangigkeit von Akteuren in dieser Zeit. Nicht?
München, Michaelskirche, eine Jesuitenkirche, die Jesuitenkirche Deutschlands.
Die Reformation hat auch die katholische Kirche reformiert. Auf andere Weise, als Luther es wollte. Doch als Luther stirbt, ist auch die Papstkirche nicht mehr die Kirche der ausschweifenden weltlichen Renaissance-Päpste von einst. Auch eine neue romtreue Kultur entsteht, die jetzt in Abgrenzung katholisch genannt wurde.
Und die Kulturhauptstadt der Papsttreuen diesseits der Alpen liegt ebenfalls in Deutschland, in Bayern. Die Wittelsbacher wollen München zum Rom nördlich der Alpen ausbauen. Das bayerische Herrscherhaus holt, wie die Habsburger oder die französischen Könige auch, den jungen, aufstrebenden Jesuitenorden zu Hilfe. Den Orden, der sich direkt dem Papst zugeordnet hat.
Das vierte Gelübde, der besondere Gehorsam dem Papst gegenüber. Man muss allerdings dazu sagen, circa missiones in Bezug auf Sendungen. Der hat den Orden natürlich auch international interessant gemacht. Als Missionsorden und in Europa dann natürlich auch an den Höfen, wo es allerdings auch Konkurrenz gab natürlich. Wer sind die Hofbeichtväter, auf die die Könige oder Königinnen hören, die auch Einfluss nahmen?
Pater Andreas Batlock ist Nachfolger der ersten Jesuiten, die die Wittelsbacher Mitte des 16. Jahrhunderts erst nach Ingolstadt und dann nach München holten. Hier errichteten sie das Jesuitenkolleg St. Michael.
Die ganze Anlage, die Kirche, und das Kolleg war damals im 16. Jahrhundert neben dem Escorial das größte Gebäude in Europa. Also damit drückt natürlich ein Herzog auch was aus in einer Stadt. München war ja damals noch nicht so bedeutend, aber natürlich musste das bedeutend werden. Dazu holt man einen neuen Orden, von dem da gerüchteweise die Rede ist, weil da Innovationspotenzial drinnen war, würde ich sagen. Weil sie Christuszentriert waren, weil sie keine Frömmler waren, weil sie einen intellektuellen Anspruch hatten.
Auch die Jesuiten setzen zunächst auf Bildung und religiöse Ernsthaftigkeit. Nur, dass die Bildung weniger auf das freie Erarbeiten des Glaubens hinausläuft, sondern eher auf das Darlegen der römischen Dogmatik, die als Reaktion auf die Reformation auf dem Konzil von Trient ganz neu zusammengefasst wird. Während die Reformatoren auf das Wachsen der neuen Kultur von unten setzen, zielen die Jesuiten darauf ab, über die Erziehung vor allem des europäischen Adels, der katholischen Position an den entscheidenden Schaltstellen Einfluss zu verschaffen. Von oben nach unten.
Ein paar Jahrzehnte später war das öffentliche Leben in der Wittelsbacher Hauptstadt München durch und durch katholisch. Der Kurfürst Maximilian, der über 50 Jahre und den 30-jährigen Krieg hindurch regierte, forderte von seinen Untertanen bei Androhung von Gefängnis das Mitführen von Rosenkränzen, die Einhaltung von täglichen Gebetszeiten und er verpflichtete zur Marienverehrung. Jeder Münchner Bürger musste eine Madonna an seiner Hausfront anbringen. Ein Nebeneinander der Kulturen beginnt in den Jahrhunderten nach der Reformation. Kulturen, die vielleicht gerade aus diesem Zwang zur Konkurrenz heraus ganz eigene schöpferische Leistungen erbringen.
Aber auch eine Unkultur etabliert sich. Eine blutige Kultur der Nichtakzeptanz, die mindestens bis zur Aufklärung Europa umklammert. Politisch, sozial und religiös.
Für die Deutschen ist es ein furchtbares Erbe. Man muss so sehen, es ist keine Schuldzuschreibung weder an Rom noch an Martin Luther. Aber dieses Ringen, welcher Gott nun der wahre ist, hat ein unglaubliches Elend über die Deutschen gebracht. Also der Alltag wurde ihnen vergällt und die Konflikte wurden verschärft und es gab Kriege und man durfte nicht heiraten, wen man wollte, und das Geschäftsleben und das kulturelle Leben war konfessionell segmentiert bis ins 19. Jahrhundert, dieser unsägliche Kulturkampf bis hinein in die 1950er, 60er Jahre, wo Kinder auf getrennten Schulhöfen ihre Pausen verleben mussten. Das ist doch alles, ja. Also, wenn die Deutschen ein Patient wären, die würden sich auf eine Liege legen, wäre das eine schwere Familiengeschichte. Ein schweres Erbe, was den Deutschen nicht gut getan hat.
Der Historiker Tilman Bendikowski aus Hamburg fragt bei seiner Sicht auf die Reformation nicht so sehr nach Geistesgeschichte, theologischen Erkenntnissen oder nach der Entwicklungsgeschichte des modernen Individuums. Er fragt ganz einfach, was hat die Reformation den Leuten in ihrem Alltag gebracht?
Not, sagt Tilman Bendikowski. Elend. Krieg bis zur Erschöpfung.
Die Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten ist auf Erden nicht zu lösen. Und das fällt den Deutschen relativ spät auf, genauso wie es heute anderen Menschen auch noch nicht aufgefallen ist. Man kann auf Erden diese religiösen Grundgegensätze nicht lösen. Weder mit guten Worten noch mit Gewalt, sondern man muss sie stehen lassen. Man kann eine andere Religion mit Gewalt nicht vom Erdboden vertilgen. Das hat der 30-jährige Krieg ja sehr eindrucksvoll gezeigt.
Seit 500 Jahren ist der Himmel des Christentums geteilt. Eigentlich schon länger, wenn man auf die orthodoxen Kirchen schaut.
Errungenschaften wie persönliche Freiheit, die Entdeckung des Gewissens, die Religionsfreiheit bis hin zu den Menschenrechten werden auf die Reformation zurückgeführt. Die Geschichte des westlichen Kapitalismus ist aufs Engste mit dem enormen Treibstoff verbunden, den die reformierte Kirche den Menschen in den Alltag diesseits des Himmels goss.
Das Zeitalter der Reformation bestimmte auf Jahrhunderte die Aufgaben der Politik und die Aufgaben der Kirchen. Es war der Motor einer ungeheuren Auseinandersetzung mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Alles das, was sich gerade auch von Europa her entwickelt hat, bis hin zu den Menschenrechten, Toleranz und Hinwendung zu Minderheiten, das hat sich eben daraus ergeben, dass mit Luther dieser einheitliche Kern des Christentums aufgebrochen ist. Luther hat die Sprengung der Einheit auf sich genommen, um die Freiheit des Christentums, die dann im Laufe der weiteren Jahrhunderte zu einer Freiheit weit über das Christentum hinaus sich entwickelt hat, um diese Freiheit zu sichern.
Der deutsche Glaubenskrieg wurde nicht durch irgendwelche aufklärerischen Schriften oder durch die Aufklärung beigelegt. Ich halte das für eine Überschätzung der Aufklärung in der deutschen Geschichte. Dieser deutsche Glaubenskrieg, wie ich ihn sehe, der löste sich erst Mitte des 20. Jahrhunderts auf, als, wenn Sie so wollen, die beiden großen streitenden Parteien endlich blutend am Boden lagen. Es gab ja kein Einsehen. Es gibt doch heute nur die Möglichkeiten einer interkonfessionellen Arbeit, weil die beiden Streiter so erschöpft sind, weil sie ausgeblutet sind, weil ihnen die Leute weggelaufen sind. Deshalb kommt es zu einem relativen konfessionellen Frieden zwischen Katholizismus und Protestantismus. Aber das ist bestimmt nicht das Ergebnis von Einsicht.
Die 95 Thesen beginnen mit dem Satz: Aus Liebe zur Wahrheit und im Bestreben, diese zu ergründen, lädt Dr. Martinus Luther zu einer Disputation ein. Das ist doch toll. Aus Liebe zur Wahrheit und Bestreben, sie zu ergründen. Nicht sie zu haben, sondern im Bestreben, sie zu erbringen. Das heißt, den Glauben ins Gespräch zu bringen. Und wenn wir Luther eins verdanken bis heute hin, dann, dass der Glaube so im Gespräch bleibt, dass er uns hilft, unsere Alltage zu bestehen.
Geteilter Himmel, geteiltes Land, das Ende der Einheit. Sie hörten eine Sendung von Matthias Morgenroth. Es sprachen Hemmer Michel und Axel Wostri. Sie finden diesen Beitrag in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.